Herzliches Grüß Gott. Schon der zweite Motorradgottesdienst 2020, der am Traudenhof wegen Corona ausfallen muss. Unser Prediger für diesmal, der Wortkünstler und brillante Bibelausleger Andreas Malesa. Sein Thema, die Seligpreisungen. Nehmt euch diese halbe Stunde Zeit und genießt es und lasst es an euch ran. Ich wünsche euch gutes Hinhören und mit ins Leben nehmen, was für euch dran ist. Musikalisch entgehen uns diesmal leider Helmut Joost und Ruthild Wisson. Gott behüte euch. Mit herzlichen Grüßen, Werner Berr von ILOPS e.V. Bad Windsheim.
Dir glaube ich, mein Gott, aufs Wort. Was du mir zusagst, will ich fassen. Bei dir kann ich mich fallen lassen zu jeder Zeit, an jedem Ort. Dir will ich mich jetzt anvertrauen, um dich in deinem Wort zu schauen. Gott segne uns dazu. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. Woo, 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 woo. Wann sagen wir das? Wenn jemand Geburtstag hat oder Jubiläum gefeiert werden muss und wenn der Grund der Freude hart erkämpft und lang herbeigezittert wurde, Führerschein, Abitur, Bachelor, Master, womöglich ein unbefristeter Arbeitsvertrag nach einem Bewerbungsgespräch, dann fallen wir uns in die Arme, dann jubeln wir und kreischen und pfeifen, orientalische Frauen tirillieren, afrikanische Männer tanzen. Und das hebräische Wort für glücklich, Ashrei, kommt dieser Stimmung in etwa nahe, wenn sie es in hoher Tonlage laut schreien. 45 Mal steht dieses Wort in der hebräischen Bibel. Es heißt oder leitet sich ab von Glück und Martin Luther übersetzte es mit Wohl. Und das Adjektiv mit selig. Merken Sie was? Da ist irgendwie aus dem freudentränenfeuchten Glücksschrei schon das altväterliche Schulterklopfen geworden. Wohl dir, mein Sohn. In dem Psalm, ne, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Und so ist er nicht schlecht inhaltlich, aber phonetisch ist es nicht dasselbe. Die emotionale Wucht des Rufes glückselig markiert aber auch die Fallhöhe der Logik, denn in 5 von 9 Fällen in Matthäus Evangelium Kapitel 5, Verse 1 bis 12 werden hier Unglückliche beglückwünscht. Partystimmung im Ton, Abturner in der Sache selbst. Die Stimmung des Rufs glückselig kontrastiert mit seiner Aussage und signalisiert bereits die erste intellektuelle Zumutung, die Paradoxie. Stellen Sie sich bitte vor, liebe Urlauber, würde ich mit strahlendem Lächeln im Gesicht und Blumenstrauß in der Hand sagen, gratuliere, du bist arm, musst jeden Cent rumdrehen. Toll, toll, wirklich, wie du trauerst. Geil, du bist nicht durchsetzungsfähig. Super, wie du hungerst nach gerechten Verhältnissen. Wie lange würden Sie sich das gefallen lassen? Sie würden mich für durchgeknallt halten oder schlimmstenfalls für zynisch. Wer um Himmels Willen sagt denn sowas? Wer verspricht uns denn da das Blaue vom Himmel? Das ist die erste von 3 Fragen, die ich heute Morgen mit Ihnen beantworten möchte. Erstens, wer sagt denn sowas? Zweitens, zu wem eigentlich? Und drittens, was fange ich damit an? Nobody knows the trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Die geistlichen Hymnen der afroamerikanischen Sklaven des 19. Jahrhunderts. Niemand kennt das Ausmaß des Elends, das ich sah. Komm herunter, süße Kutsche der Freiheit, und trage mich heim. Warum beeindrucken uns diese Hymnen der Hoffnung? Warum schätzen und lieben wir diese Sehnsuchtsgesänge der Sklaven? Weil sie eben von den Sklaven gesungen wurden, den Unterdrückten, und nicht von den weißen, reichen Plantagenbesitzern und Unterdrückern. Hätten die sowas getextet, wäre es eine hämische Vertröstung aufs Jenseits. Ein Bonbon, ein Placebo zur Ruhigstellung, so wie mittelalterliche Fürsten und Könige durch die Elendsquartiere geritten sind und haben an hohen Festtagen ein paar Münzen herumgeworfen. Und als genau das, als Zitat himmlisches Haia Popeia, hat Heinrich Heine gesagt, als genau das, Vertröstung, Placebo, Ruhigstellung bis Postmortem dann wahrscheinlich das Glück kommt, haben klassische Religionskritiker wie Ludwig Feuerbach und Karl Marx, vulgär militante Religionskritiker wie Richard Dawkins, aber auch kluge Religionskritiker wie Herbert Schnäbelbach von der Uni Leipzig, die Seligpreisungen zitiert, wie ich finde, fehlinterpretiert und abgehakt. Himmlisches Haya Popaya. Ich halte dagegen und sage, schaut doch mal, wer gratuliert denn da den Armen, den Weinenden, den Verfolgten? Jesus von Nazareth. Unehelich geborenes Flüchtlingskind. Von Brüdern und Jüngern missverstanden, von Religionsführern gehasst, von der Staatsmacht beargwöhnt, besitzlos, obdachlos, kinderlos. Erst hochgejubelt, dann fallen gelassen, von übler Nachrede verleumdet, verraten und buchstäblich verkauft, öffentlich zu Tode gefoltert. Die Seligpreisungen, sagt Dietrich Bonhoeffer, werden erst vom Kreuz her verstanden. Wer sagt denn sowas? Ist immer wichtig zu fragen. Man muss auch mal abschalten können. Sagt das ein Meditationslehrer oder der Hausmeister vom Kernkraftwerk? Das ist die Frage. Moment. Moment, sagen Sie jetzt, aber wenn Jesus diese Seligpreisungen tatsächlich während der Bergpredigt so gesagt hat, wie das in Matthäus 5 steht, dann war er ja zum Zeitpunkt des Zitats noch gesund und munter. Ja, nacherzählt wurden die Seligpreisungen von seinen Jüngern, aufgeschrieben von deren Freunden, vermutlich so in den 70er und 80er Jahren. Das heißt, die Alten konnten noch als Augenzeugen von der Kreuzigung berichten. Die Jungen hatten Armut und Verlust, Verleumdung und Verfolgung inzwischen ähnlich grausam erlitten wie ihr Meister. Stephanus Verfolgung nachzulesen, Apostelgeschichte 9. Unabhängig von Verfasserfragen meine ich deshalb, die Seligpreisungen beziehen ihre Authentizität und ihre Autorität, ihre Ernsthaftigkeit und ihre Eindringlichkeit aus der Tatsache, dass eben Jesus, der Leidende und der Gekreuzigte, sie gesagt hat und nicht irgendein sozialromantischer Schöngeist aus der warmen Studierstube. Diese Achtung vor der Authentizität und Autorität, vor der Ernsthaftigkeit und Eindringlichkeit der Seligpreisungen aufgrund dessen, der sie sagt, diesen Respekt bringe ich auch dem jeweils folgenden Denn-Begründungssatz entgegen, den man ja auch auf den ersten Blick nur kopfschütteln zur Kenntnis nehmen kann. Selig die Armen, denn den Armen gehört die gerechte Welt Gottes, denn die Trauernden werden getröstet werden, denn die Gewaltlosen werden das Land erben, die nach Gerechtigkeit hungern sollen satt werden, die Barmherzigen werden selbst Barmherzigkeit erfahren, die Herzensreinen werden Gott schauen, die Friedensstifter werden Gottes Söhne und Töchter, ja, ja, liebe Leute, wer kann denn das alles einlösen? Das sind doch, sagte C.S. Lewis, der Verfasser der Narnia-Geschichten mal, schamlose Versprechungen. Wer will denn dafür gerade stehen, dass diese Verheißungen gehalten und erfüllt werden? Gott. Wenn überhaupt jemand, dann nur Gott selbst. So, und jetzt sitzt da ein äußerlich ganz normaler Mensch, dessen Eltern und Geschwister, dessen Werdegang und dessen Alltag die Zuhörenden noch kannten. Ist das nicht der Zimmermanns Sohn, dessen Eltern wir kennen? Und der verspricht nichts weniger als das Blaue vom Himmel, die neue Welt Gottes, die ewige Seligkeit. Moment, dann ist er entweder A, ein übler Scharlatan, vor dem man nur warnen kann, oder B, ein armer Irrer, den man nicht ernst nehmen muss, oder C, er ist tatsächlich Gottes Bevollmächtigter. Er ist tatsächlich der, diese Botschaft in der Bürgschaft Gottes verkündet, dass Gott sich dafür verbürgt, dass das Wirklichkeit wird. Und da merken Sie schon was. Unsere erste Frage heute Morgen, wer sagt denn sowas, meine Güte, verwandelt diese Frage in die Frage, die Sie sich nur selbst beantworten können. Will ich darauf vertrauen, dass diese seine Glückwünsche und Verheißungen in der Vollmacht Gottes gesagt sind? Die Frage, wer sagt denn sowas, lautet, will ich darauf vertrauen, dass Gott das sagt und sich dafür verbürgt? Glaube ich, also verlasse ich mich drauf, dass man als Nachfolger des Jesus von Nazareth, als seine Jünger, seine Jüngerin, tatsächlich auf diese Art und Weise getröstet und gesättigt und barmherzig umsorgt wird, kurz selig wird. Vertraue ich darauf? Kann ich mich darauf verlassen? Zweite Frage, zu wem sagt er eigentlich die Seligpreisung? An wen wendet sich Jesus damit? Möglichkeit A, an die, die er nennt. Die Armen, die Trauernden, die Gewaltlosen, die nach Gerechtigkeit Hungernden, die Barmherzigen, die Herzensreinen, die Friedensstifter, die Verfolgten und Ausgegrenzten. So, dann sind die Seligpreisungen große Trostworte, Zuspruch Gottes. So, und jetzt könnte ich mit Margaritenblüten durch die Reihen gehen, jedem eine geben und sie zupfen. Betrifft mich nicht. Betrifft mich, wollen wir es mal durchgehen? Bin ich nicht. Arm, ja, kommt drauf an, mit wem man sich vergleicht, ne? Aber im Weltmaßstab sind sie alle und wir alle hier reich. Solange mehrere Milliarden Menschen von 2 US-Dollar am Tag leben müssen, sind wir alle reich. Also arm sind wir nicht. Traurig? Nö, im Moment nicht, ist ja Urlaub, ne? Pinea. Gewaltlos? Ja, aber hallo. Ich war Zivildienstleister. Bei uns wird nicht mal die Sahne geschlagen, ne? Hungrig nach Gerechtigkeit? Ja, unbedingt. Was glauben Sie? Vor allen Dingen in der Firma, dem Abteilungsleiter gegenüber. Barmherzig? Ja, manchmal, ne? Am meisten mit meinen eigenen Fehlern. Reinen Herzens? Schwierig, weiß ich nicht. Verfolgt und verleumdet? Nö. Also zumindest jetzt seit Ende der DDR wird in Deutschland wegen seines Glaubens keiner verfolgt. Wem sagt er die Seligpreisungen? Möglichkeit B. Jesus wendet sich gerade an diejenigen, die das alles nicht sind. Also an die Reichen, die Partymacher, die brachialen Grobiane, die Korrupten, die gnadenlos Unbarmherzigen, die Intrigenschmiede und die Mobber und die Streithammel und die Kriegstreiber und die Ideologen und die Unterdrücker. Dann sind die Seligpreisungen Drohworte, ein Warnpfiff, ein Ruf zur Umkehr, ein Anspruch Gottes. Weshalb beim Evangelisten Lukas, Parallelerzähler, auf die Glückwünsche tatsächlich 4 sogenannte Weherufe folgen. Erste Möglichkeit, er wendet sich an die, die er nennt. Und dann müssen sie sich aussuchen, ob sie sich damit identifizieren. Möglichkeit B, er wendet sich an die, die das alles nicht sind. Dann sind es Drohworte. Möglichkeit C, Jesus wendet sich an Menschen, die das eine nicht immer sind und das andere nicht sein wollen. Und das sind, glaube ich, Sie und ich, oder? Weshalb ja fast 1500 Jahre lang katholische und orthodoxe Bibelausleger die Verheißungen der jeweils zweiten Satzhälfte, die Begründungen, nach vorne stellten und den Glückwunsch als Appell predigten. Hört sich kompliziert an, geht ganz einfach. Dir gehört das Reich Gottes, wenn du arm bist, also sei arm. Du wirst getröstet werden, wenn du trauerst, also weine. Du wirst das Land ererben, wenn du sanftmütig bist, also sei sanftmütig. Man wird dich nachsichtig und fürsorglich behandeln, wenn du barmherzig bist, also sei barmherzig. Du wirst Gott schauen, wenn deine Motive immer ehrlich sind und dein Wille immer gut, also sei reinen Herzens. Klingt erstens plausibel, ist zweitens didaktisch auch nicht dumm. Eltern wissen das, ne? Erst der Anreiz, dann der Appell. Es klappte aber schon im Mittelalter bei den wenigsten, meine Güte, wer schafft das denn immer, ne? Es kann doch nicht jeder wegen Seligpreisung Nummer 1 seinem wohlhabenden Vater die gutgehende Textilfirma vor die Füße kippen und ein bettelarmer Einsiedler werden, wie Francesco Bernardone aus Assisi das 1205 öffentlich auf dem Marktplatz gemacht hat. Ich habe eine Familie zu ernähren, Mann. Ich habe Verantwortung, geht nicht. Oder es kann doch nicht wegen Seligpreisung Nummer 3 und 4, selig die Gewaltlosen und die nach Gerechtigkeit hungern, man den britischen Kolonialismus in Indien bezwingen, wie Mahatma Gandhi das 1949 gemacht hat. Oder den amerikanischen Rassismus überwinden, wie Martin Luther King das 68 gemacht hat. Ich will Sie nicht unterschätzen, aber ich war bisher in dieser Sparte kein Held. Nee, sagte Theologe Thomas von Aquin da auch schon, 50 Jahre nach Franz von Assisi übrigens, das kann auch nicht jeder. Machen wir es doch so, für den moralischen Breitensport, also für euch kleinen moralischen Durchschnittssportler gelten die 10 Gebote, die sogenannten Präzepta, und die Seligpreisungen, die gelten nur für die moralischen Leistungssportler, also die Consilia Evangelica, die evangelischen Ratschläge. Das eine ist notwendige Pflicht, das andere ist die empfohlene Kür. Heraus kam eine spirituelle, geistliche Zweiklassengesellschaft. Herzlich willkommen alle Katholiken, aber in der katholischen Kirche wabert noch ein bisschen diese Vorstellung, nämlich aus Priestern, Nonnen und Mönchen einerseits und uns Gemeinde Normalos andererseits. Falsch, protestierten da erst Ulrich Zwingli und dann Martin Luther in Wittenberg in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts. Nein, was Jesus gesagt hat, gilt allen. Und zwar gelten sowohl sein Zuspruch, der Trost, als auch sein Anspruch, der Appell, allen. Warum? Aus 3 Gründen, weil Gott seinen Willen jedem Menschen ins Herz verwurzelt hat. Das ist die naturrechtliche Begründung. Zweitens, weil Jesus die 10 Gebote ja nicht herabgestuft und relativiert, sondern radikalisiert hat. Das ist die theologische Begründung. Und drittens, weil Christus mit seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung uns das schenkt, was wir durch Gehorsam und Pflichterfüllung nie selbst erreichen könnten, weil er von sich aus erstattet, was wir ihm und uns einander schuldig bleiben. Das ist die christologische Begründung. Die Seligpreisungen aus 3 Gründen gelten allen, sagte Martin Luther. Richten sich an alle. Ja. Und das Gute daran ist, dass das Reich Gottes, wann das mal kommt, wann das erfüllt wird, ja von uns gar nicht hergestellt werden und herbeigezwungen werden kann, sondern ein Geschenk Gottes bleibt. Aber als zielführende Vision, als konkrete Utopia, inspiriert sie unser Vertrauen und stimuliert sie unsere Nächstenliebe und motiviert sie unsere Hoffnung. Eine konkrete Utopie. Oder war es nach 30 Jahren Massakern 1618 bis 48 vorstellbar, dass Katholiken und Protestanten mal friedlich beieinander wohnen würden? Unvorstellbar, völlig utopisch, ist für uns völlig selbstverständlich. An wen also wendet sich Jesus mit den Seligpreisungen nochmal? An Menschen wie Sie und ich, die keine Heiligen sind, aber auch keine Schurken sein wollen. Die also den guten Willen haben, ihn aber oft nicht ausführen, also das Gute wollen und das Böse tun. Wie Paulus im Römerbrief Kapitel 7, Vers 19 über sich selber klagt. O ich elender Mensch. Die Seligpreisungen wenden sich also an Menschen, die keine Heiligen sein können und keine Schurken sein wollen, an Menschen wie Sie und ich, die wir auf die Vergebung, auf die Kompensation des Jesus von Nazareth angewiesen sind, kurz auf die Vervollkommnung unserer spirituellen und moralischen Mittelmäßigkeit. Denn Christus bewirkt in euch beides, den guten Willen und die Kraft, das Gute auch zu tun. Philipperbrief Kapitel 2. Die Seligpreisungen wenden sich an Gäste, an Menschen, Erdengäste, die auf dieser Welt nur ein paar Jahrzehnte zu Gast sind, die gerade deshalb anderen Wandernden helfen, die Armen helfen, Trauernden beistehen, sanft und achtsam mit sich, den anderen und der Natur umgehen, die sich über Ungerechtigkeiten ärgern und für Fairness eintreten, die barmherzig sind, eben nicht immer nur mit den eigenen Schwächen und Fehlern, sondern auch denen anderer, die vor allen Dingen keine hinterhältigen Winkelzüge im Herzen planen, die friedfertig sind, schönes Wort, den Frieden anfertigen, sein Handwerk. Dauert ein bisschen. Die manchmal als wollsockige Gutmenschen verhöhnt werden, als Protestantengesäusel und Naivlinge, denen man sozialromantische Illusionen vorwirft, während sie konkrete politische Utopien verfolgen. So, und drittens, was macht das jetzt mit uns, beziehungsweise was mache ich jetzt damit? Zugegeben, es kann schon nerven, dass Jesus von der gerechten Welt Gottes spricht, vom Reich des Friedens und einer Sphäre, die wir als Gottes Wille, als Wirklichkeit erst nach dem Tode und in wenigen Sekunden schönen geistlichen Erlebens und großer Dichte hier in diesem Leben erleben können. Es kann schon nerven, dass ich dieses Reich Gottes einerseits erst nach meinem Tod erleben soll, andererseits aber schon jetzt und hier in unseren Köpfen und Herzen, in unseren Worten und Taten keimt und sprießt. Als die Jünger Jesus mal fragen, Wann kommt das Reich Gottes? Da sagt er, noch nicht, aber schon jetzt. Es kommt die Zeit und ist schon jetzt. Da sage ich immer, hä? Wie soll ich das denn verstehen? Am Ende der Zeit, aber es ist schon da. Alle Vergleiche hinken natürlich, aber einen Vergleich, den habe ich von meiner eigenen Tochter, der Ältesten, der leuchtet mir wenigstens als Eselsbrücke ein. Eine schwangere Frau hat das Kind schon, es kommt aber noch. Weshalb mein Freund Arno Backer so immer sagt, ich bekomme ein Kind, meine Frau hat es schon. Also, sie ist objektiv feststellbar bereits eine Mutter. Sie führt aber noch nicht das typische Alltagsleben einer Mutter. Man kann das Kind noch nicht sehen, aber man kann der Frau ansehen, dass es kommen wird. Und ihr heutiges Verhalten ist bereits völlig beeinflusst von dem künftigen Ereignis. Lebt so, sagt Jesus. Das meinen die Seligpreisungen. Lebt von dieser kommenden, gerechten, barmherzigen, friedfertigen Welt her. Lasst euch nicht einreden, der Lohn für die Armen und der Trost für die Trauernden und der Sieg der Sanftmütigen und die Gerechtigkeit für Übervorteilte und die Barmherzigkeit für die Fürsorglichen und die Gottesbegegnung für die Ehrlichen. Und das alles käme nie. Das sei illusorisch. Nein, diese Ereignisse kommen. Verlasst euch drauf. Gott verbirgt sich dafür. Jeder Schwangeren wird irgendwann mal, also unserer jedenfalls wurde, unserer Tochter wurde das so, im 8. Monat ist alles zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Ja, hilft nichts. Zähne zusammenbeißen, weitermachen. Seit 2000 Jahren hoffen wir darauf, dass Gottes Wille Wirklichkeit wird, weil wir so oft schon erlebt haben, was das für Menschen bedeutet, wie viel Heil, wie viel Heilung, wie viel Lebensbewältigung, wie viel Stabilisierung dabei rauskommt. Und seit 2000 Jahren verändert sich nichts in dem Sinne gesamtpolitisch, wie wir das wollen. Es hat aber auch noch keine Frau es geschafft, die Schwangerschaft willentlich irgendwie zu verkürzen, dass es schneller geht. Da kommt nach 5 Monaten und ist gesund. Sie hat keinen Einfluss darauf. Wir können das Reich Gottes nicht herbeizwingen. Lebt von Gottes Zukunft her, sagt Jesus. Das heißt, begegnet den Armen so respektvoll und freundlich, dass sie sich nicht schämen und gekränkt sein müssen. Tröstet die Weinenden, nehmt Partei für die Gewaltlosen, kämpft für Gerechtigkeit, seid barmherzig mit den Fehlerhaften. Und macht aus eurem Herzen vor allem keine Mördergrube. Damit stellt ihr die gerechte Welt Gottes nicht selber her, aber dass Gott aus unseren halben Sachen ganze große Dinge tun kann. Großes Glück vor allen Dingen. Dass Gott auch aus kleinen Herzen große Veränderungen bewirken kann, das dürft ihr hoffen. Und damit werdet ihr beschenkt werden. Und dann könnte es sein, wenn ihr das mal erlebt, im einzelnen Leben, in eurem eigenen, in dem eurer Kinder und Freunde oder eurer Gemeinde oder eurer Stadt, könnte es sein, dass ihr das hebräische Wort für glücklich so aussprecht, wie es eigentlich ausgesprochen werden muss. Ashrei. 3, 2, 1. Amen.